Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Reiseziel Kongo. Warum das Land in Zentralafrika so häufig von deutschen Ministern besucht wird, darüber sprechen wir zu Beginn der Sendung ausführlich. Außerdem berichten wir in eine Welt von den Protesten in Haiti, die der Präsident noch immer aussitzt, von der hohen Kriminalitätsrate in Israels arabischen Dörfern und zum Schluss berichten wir von einem außergewöhnlichen Aufforstungsprojekt in Indien. Dort erhält der Kunde erst dann einen Waffenschein, wenn er zuvor 10 Bäume gepflanzt hat. Kaum ein afrikanisches Land schafft es so häufig in die deutschen Schlagzeilen wie der Kongo. Nun ist die Demokratische Republik Kongo auch eine der größten Flächenstaaten auf dem Kontinent und vor allem reich an Bodenschätzen. Das erklärt wohl auch das generell große Interesse westlicher Industrieländer an dem zentralafrikanischen Staat. In die Schlagzeilen kommt die Demokratische Republik Kongo aber vor allem wegen der lebensgefährlichen Arbeitsbedingungen in den Minen. Erst vor 2 Tagen kamen wieder 21 Menschen beim Einsturz einer Goldmine ums Leben. In den Nachrichten wird die Republik Kongo auch wegen der erneuten Ebola-Epidemie häufig erwähnt. In dieser Woche ist deshalb auch Gesundheitsminister Jens Spahn in den Kongo gereist. Letzten Monat war Außenminister Heiko Maas da und davor Michael Müller. Ich habe unsere Zentralafrika-Korrespondentin Bettina Rühl gefragt, welche Gründe sie für das intensive Interesse deutscher Minister an der Demokratischen Republik Kongo vermutet.
Ja, das hat sicher viele Gründe, darunter auch innenpolitische, würde ich annehmen. Also wenn man sich das Besuchsprogramm von Gesundheitsminister Spahn anguckt, dann beschäftigt er sich nicht nur mit gesundheitspolitischen Themen, sondern besucht beispielsweise auch Start-ups in Nigeria. Also er scheint sich da auch für größere Aufgaben profilieren zu wollen. Und der Besuch bei den Wirtschafts-Startups zeigt auch, dass womöglich Afrika sich jetzt als Wirtschaftsstandort ein bisschen darstellt und nicht mehr nur als Empfänger von Entwicklungshilfe gesehen wird. Ja, und dann geht es natürlich sicher auch um die Situation im Kongo selbst, also um die Ebola-Epidemie, die dadurch, dass wir diese Erkrankung nicht im Griff haben, bestimmt noch mal mehr Angst macht als andere Erkrankungen, die andererseits mehr Tote fordern.
Zum Beispiel die Masern, ne?
Genau, also daran sind allein seit Jahresbeginn schon 3.700 Menschen gestorben. Das ist deutlich mehr als an Ebola. Das ist schlimm genug, aber seit dem Beginn der Epidemie sind 2.100 Menschen gestorben. Trotzdem ist Ebola sehr viel stärker in den Schlagzeilen.
Nun ist Ebola aber nicht nur ein Problem im Kongo, auch wenn dort die Zahl der Toten und auch die Anzahl der Ausbrüche relativ hoch ist. Es gibt noch andere Länder in Afrika. Masern ist auch nicht nur ein Problem in der Demokratischen Republik Kongo. Dennoch findet sich dieses Land sehr, sehr häufig in den Schlagzeilen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Gesamteuropa. Warum ist das Interesse gerade am Kongo so groß?
Also es hat sicher 2 Aspekte. Das eine ist eben, dass Kongo ein wichtiges Land ist. Aus verschiedenen Gründen, also wegen seines Rohstoffreichtums. Es gibt im Grunde alles. Es gibt Coltan und Kobalt, was wir brauchen für unsere elektronischen Geräte, Handys und so weiter. Es gibt Gold, Uran, Diamanten. Also es gibt im Grunde nichts, was es nicht gibt. Es ist ein riesiges Land im Herzen Afrikas. Also die geografische Lage macht es wichtig. Gleichzeitig ist das Land, das vielleicht für seine Menschen am wenigsten tut, für seine Bevölkerung. Also ich bin immer wieder fassungslos, wenn ich dort unterwegs bin, wie vernachlässigt die Bevölkerung ist, vor allem im Osten des Landes, wo jetzt eben wieder einmal eine Ebola-Epidemie ausgebrochen ist. Und dass man sie nicht in den Griff bekommt, hängt eben auch daran, dass dieses Land kaum Infrastruktur hat, das Gesundheitssystem völlig unterentwickelt ist und so weiter. Also die Verhältnisse sind, finde ich, immer wieder einfach auch krasser als in anderen Ländern.
Das macht uns ja ein bisschen Wunder. Es war immer die Annahme, dass wenn nur ein Impfstoff da sein könnte gegen Ebola, dann würde man die Seuche schon in den Griff bekommen. Jetzt gibt es zumindest einen Impfstoff, der im Teststadion ist und schon gespritzt werden kann. Und dennoch hat sich da nichts geändert im Kongo. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wieso dringt man nicht vor in diese Region?
Ja, das ist in der Tat erstaunlich. Also die Sterberate ist mit 67% immer noch genauso hoch wie bei dieser sehr dramatischen Epidemie in Westafrika 2014, 2016, wo 11.000 Menschen gestorben sind. Und das wiederum liegt meiner Ansicht nach an der sehr besonderen politischen und eben auch wirtschaftlichen Situation des Kongo. Das heißt, es gibt nun im Grunde wirksame Medikamente, auch wenn die nach wie vor experimentell sind. Aber zum einen ist die Sicherheitslage im Ostkongo vor allem extrem schlecht. Es gibt geschätzt 160 Milizen, die dort kämpfen. Das heißt, die Situation ist auch für Helfer extrem gefährlich. Und natürlich schicken viele Organisationen aus guten Gründen ihre Helfer nicht überall hin, wenn die dort ihr Leben schon allein aus Sicherheitsgründen riskieren. Das ist das eine, aber vielleicht noch entscheidender ist das extreme Misstrauen der Bevölkerung gegen alles, was von ihrer Regierung kommt. Und dafür haben sie gute Gründe, auch wenn manches davon Verschwörungstheorien sind. Aber dass eine Bevölkerung in der Mehrheit misstrauisch ist gegen alles, was von der Regierung kommt, ist doch sehr bezeichnend.
Und der Machtwechsel hat daran nichts geändert?
Nein, der hat gar nichts geändert. Also, weil von der Regierung in Kinshasa, die ist ja auch viele tausend Kilometer entfernt, da kommt so viel nicht an. Und was die Menschen erstmal merken, ist, dass das Nichthandeln immer noch der Regierung vor Ort. Also die Regierung versucht durchaus mit internationalen Helfern gegen diese Epidemie vorzugehen. Aber genau das macht die Sache auch nicht besser. Die Leute fragen sich unter anderem, warum eigentlich ist das Interesse an dieser Krankheit so groß, während beispielsweise das Interesse an Malaria oder an Masern sehr viel geringer ist. Und daraus entstehen dann alle möglichen Spekulationen. Zum Beispiel gibt es immer noch sehr viele Menschen, die gar nicht glauben, dass es Ebola überhaupt gibt, die das interessanterweise auch für eine Verschwörung von internationalen Hilfsorganisationen halten, die damit ja nur Geld verdienen wollen. Und ja, sie fragen sich einfach, warum sind da die Maßnahmen der Regierung und der Helfer so drastisch? Also warum gibt es gerade so eine Zwangsbehandlung, während sich in anderen ebenso lebensbedrohlichen Situationen niemand für sie interessiert?
Jetzt ist gerade wieder eine Mine zusammengebrochen und 21 Menschen wurden unter diesem Erdrutsch begraben. Haben sich die Arbeitsbedingungen irgendwo ein wenig verbessert im Kongo, egal ob jetzt in Gold- und Diamantenminen oder beim Koltanabbau?
Also was den Bergbau angeht, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist der industrielle Bergbau von Unternehmen. Da werden durchaus auch Standards, internationale Standards eingehalten. Aber ein großer Teil der Bodenschätze, eben auch Gold, wird handwerklich abgebaut und da machen die Leute, was sie wollen. Da gibt es zwar auch irgendwie Gesetze, aber da kümmert sich letztlich auch niemand drum, ob die eingehalten werden oder nicht. Und deshalb gibt es immer wieder diese schweren Unglücke. Die Leute buddeln sich einfach irgendwie in die Erde. Ich bin in diese Löcher nie gegangen, um es mir mal anzusehen, weil das vom ersten Anschein schon einfach lebensgefährlich ist.
Über die Arbeits- und Lebensbedingungen im Kongo und die Gründe für die rege Reisetätigkeit deutscher Minister sprach ich mit der Zentralafrika-Korrespondentin Bettina Rühl. Deutschland füllt auch den Notfallfonds der Weltgesundheitsorganisation mit weiteren 3 Millionen Euro auf. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestern bei seiner Reise in Goma zugesagt.
Thank you.
Gewalt eskalierte schon einmal Anfang des Jahres auf Haiti. Brände, Barrikaden, mehrere Tote und zahlreiche Verletzte war die Bilanz der regierungskritischen Proteste. Auch jetzt haben die wütenden Demonstranten das öffentliche Leben in dem karibischen Armenhaus Haiti lahmgelegt. Die Forderungen sind aber dieselben wie schon zu Beginn des Jahres: der Rücktritt der Regierung und die Aufklärung der vielen Korruptionsvorwürfe. Anne-Kathrin Mellmann berichtet.
Die Proteste gegen Haitis Präsidenten Jovenel Moïse haben einen neuen Höhepunkt erreicht. Zum Wochenbeginn gingen wieder tausende Menschen auf die Straßen. Sie fordern den Rücktritt von Moïse, der seit 2,5 Jahren im Amt ist. Er ist in Korruptionsskandale verwickelt. Unter anderem wird der Unternehmer beschuldigt, Petrodollars veruntreut zu haben, die für Sozialprojekte in dem Karibikstaat vorgesehen waren. In der anhaltenden Krise ist das Benzin knapp und unbezahlbar geworden. Die verarmte Bevölkerung kann sich wegen der steigenden Inflation immer weniger von ihrem Geld kaufen. Eine Frau in einem der Slums der Hauptstadt macht Moïse dafür verantwortlich. Jovenel Moïse hält seine Versprechen nicht. Als er Präsident wurde, versprach er uns Geld und Lebensmittel. Aber wir haben immer noch nichts zu essen. Wir halten ihn nicht mehr aus. Er ist ein Lügner. Er muss endlich zurücktreten. Aufgebrachte Nachbarn in ihrem Elendsviertel haben eine Polizeistation überfallen und geplündert. Sogar Wellblech schleppten sie aus dem Gebäude. Ein wertvolles Gut im ärmsten Land Amerikas, in dem viele kein Dach über dem Kopf haben. 80% leben in Armut. Die Wut auf die unfähigen Politiker, die das Leiden der Menschen nicht lindern, sondern die Staatskassen plündern, entlädt sich schon seit Monaten auf der Straße. Hinzu kommen Unruhestifter, die häufig von der Opposition geschickt werden. Ihr geht es vor allem um Destabilisierung, um am Ende selbst an die Macht und damit an die Pfründe zu gelangen. Seit ein Senator letzte Woche um sich schoss, eskaliert die Gewalt. Im ganzen Land gibt es Straßenblockaden, Plünderungen, Brandstiftung. Geschäfte und Polizeiautos gehen in Flammen auf. Überall wabern dicke, schwarze Rauchschwaden brennender Reifen. Schulen und Banken sind geschlossen. Die Wirtschaft liegt lahm. Wieder einmal versinkt Haiti im Chaos. Der Präsident will dem Druck der Straße nicht nachgeben. Die Staatskrise bekommt Moïse nicht in den Griff. Sein neuer Ministerpräsident, dem ebenfalls Korruption vorgeworfen wird, ist immer noch nicht vom Senat bestätigt. Seit einer Rede an die Nationen der vergangenen Woche, die um 2 Uhr morgens ausgestrahlt wurde, ist Jovenel Moïse abgetaucht. Das facht die Wut weiter an. Ein Mann, der in Port-au-Prince gegen den Präsidenten demonstriert, droht ganz offen. Wenn Jovenel Moïse nicht zurücktritt, werden Köpfe rollen und Häuser brennen. Wir wissen, wer ihn unterstützt, und wir werden ihn finden. Bei Dieben hält er sich versteckt. Dutzende sind während der Proteste bereits ums Leben gekommen. Die Polizei, die mit Unterstützung internationaler Geldgeber ausgebildet wurde, ist selbst zur Zielscheibe geworden. Sie muss die Lage allein bewältigen. Die letzten UN-Blauhelmsoldaten der Stabilisierungsmission MINUSTA haben das Land bereits vor 2 Jahren verlassen.
Von den anhaltenden Protesten in Haiti berichtete Anne-Kathrin Mellmann. Die arabische Minderheit in Israel macht fast ein Fünftel der Bevölkerung aus. Die israelischen Araber leben meist für sich in eigenen Dörfern oder im Fall der Städte mit gemischter Bevölkerung dann aber in isolierten Stadtteilen. Dort sind sie nun in einen Generalstreik getreten, um gegen die hohe Kriminalitätsrate in den eigenen Reihen zu protestieren und die Tatsache, dass die Morde und Raubüberfälle innerhalb der arabischen Minderheit von der israelischen Polizei nach wie vor ignoriert werden. Von der Welle der Gewalt in Israels arabischen Dörfern berichtet Benny Riemer.
Polizei, Polizei, hört ihr zu? Die Verbrecher sind immer noch frei. Das rufen die jugendlichen Demonstranten in Umm el-Fachem. So einen Protestzug gibt es hier momentan fast täglich. Denn die Bürger der 55.000 Einwohnerstadt im Norden Israels haben Angst und fordern die Polizei zum Handeln auf. Seit Anfang des Jahres sind schon mehr als 65 arabische Israelis getötet worden, die meisten wohl durch Bandenkriminalität und Fäden zwischen Familienclans. Erst vergangene Woche wurde der 26-jährige Youssef erschossen, mitten am Tag. Die Hintergründe unklar. Er soll zwischen zwei Fronten geraten sein. Wir treffen Youssefs Familie in einem kleinen Haus, versteckt in den engen und steilen Gassen von Umm el-Fachem. Eine Gruppe Männer sitzt vor dem Eingang im Stuhlkreis, drinnen auf den Sofas im dunklen Erdgeschoss die weiblichen Familienmitglieder. Die Großmutter, eine Tante, eine Cousine von Youssef. Sie kümmern sich um die trauernde Mutter. Sie weint nicht, ihr Gesicht wirkt versteinert, in der Hand hält sie eine Gebetskette. Das ist sehr schwierig für mich, denn mein Herz ist gebrochen. So schlimm, wenn eine Mutter ihren Sohn verliert und er wurde so brutal getötet. Es ist genug für diese Stadt, genug mit den Morden. Ich habe Angst, am Abend schlafen zu gehen, weil ich dauernd Schüsse höre. Das ist kein Leben, das hält man nicht aus. Ich ertrage das nicht mehr. Eigentlich gilt Israel als relativ sicher, was Kriminalität betrifft. Die meisten aller Mordopfer im Land sind Araber. Ihr Anteil ist in den letzten beiden Jahren deutlich gestiegen, von 63 auf fast 80%. Tatorte sind fast ausschließlich die arabischen Gebiete im Norden. Jamal Hakrush ist selbst arabischer Israeli und bei der israelischen Polizei. Er sagt, ja, das ist ein Problem, das mit der arabischen Gesellschaft zu tun hat. Da geht es auch um arabische Verhaltensmuster. Einige glauben nicht an das staatliche Gesetz und gehen zu einer Art Familiengesetz über. Da sprechen wir dann über Vergeltung. Und wenn dann ein Mord passiert, warten diese Leute nicht auf die Polizei. Dann gilt, wer getötet hat, wird getötet. Hakrush weiß aus eigener Erfahrung, die Polizei ist da teilweise überfordert. Und da sei auch noch ein anderes Problem, sagt er. Das Misstrauen zwischen der israelischen Polizei und der arabischen Bevölkerung. Auf Zusammenarbeit mit den Bürgern, um die Anführer von bestimmten Clans ausfindig zu machen, könne man nicht zählen. Und arabische Polizisten gibt es in Israel kaum. Hakrush fordert mehr Polizeistationen, um die Gewalt in den Griff zu bekommen. Für Mudar Younes, den Vorsitzenden aller arabischen Kommunen im Norden Israels, ist das zu kurz gedacht. Von mir ist die nächste Polizeistation weniger als 5 Minuten entfernt. Und trotzdem braucht die Polizei bis zu 30 Minuten, um an einem Tatort zu sein. Denn sie ist immer gerade woanders. Es fehlt an Personal. Also da geht es um Grundsatzentscheidungen, um mehr Finanzmittel. Man hat die arabische Bevölkerung jahrelang vernachlässigt. An dem Tag, an dem der 26-jährige Youssef erschossen wurde, reagierte der Bürgermeister von Umm el-Fachem, Samia Mahamid, mit einer drastischen Maßnahme. Er schloss die Polizeiwache der Stadt, vorübergehend. Ein symbolischer Akt, denn er wirft der israelischen Polizei vor, wegzuschauen und nichts zu unternehmen. Er droht, das nächste Mal ernst zu machen. Das kann man ganz legal tun, diese Wache endgültig schließen. Denn wir fordern, dass die Polizei ihren Job macht. Aber vielleicht kommen wir diesem Ziel ja bald ein bisschen näher. In ein paar Tagen gibt es ein Treffen mit der Polizei. Denn wir wollen ja, dass die Verbrechen, die hier in Umm el-Fachem passieren, aufgeklärt werden. Aufklärung statt Vergeltung. Auch dafür demonstrieren die Menschen hier fast jeden Tag. Sie haben die Hoffnung auf eine sichere Heimatstadt noch nicht aufgegeben.
Von der hohen Kriminalitätsrate in Israels arabischen Dörfern und der Tatenlosigkeit der Polizei berichtete Benny Riemer. Brennende, wilde Mülldeponien, Diesel-Pkw im Dauerstau und veraltete Kohlekraftwerke produzieren einen Feinstaubmix, der die Luft in den indischen Städten vergiftet. Und auch darüber hinaus, denn der Wind treibt den Dreck bis vor die Berge des Himalaya. Die indische Zentralregierung geht mit verschiedenen Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung vor. Kohlekraftwerke in der Nähe der Megacities wurden stillgelegt und auf dem Land sollen mehr Bäume gepflanzt werden, um die Luft zu reinigen. In Punjab wollen die Behörden den Baumbestand jetzt mit einer sehr außergewöhnlichen Anordnung erhöhen. Antragsteller für einen Waffenschein müssen, außer den üblichen Unterlagen, auch den Nachweis vorlegen, dass sie mindestens 10 Bäume gepflanzt haben. Für uns erklärt diese schöne außergewöhnliche Maßnahme Bernd Muschborowska.
In dem kleinen Waffengeschäft in Ferozepur im indischen Bundesstaat Punjab herrscht Hochbetrieb. Während einer der Kunden die Gewehre bestaunt, die an der Wand hängen, führt Amarbir Singh Dillon, der Eigentümer des Ladens, einem anderen Interessenten ein paar Pistolen und Revolver vor.
This is pistol. Loaded with magazine.
Das hier ist eine Pistole mit einem 7-Schuss-Magazin. So wird sie geladen.
Seven round and it is loaded. I see the license. Sabse pehle humne license dekhna hai.
Ohne eine Lizenz geht hier gar nichts. Zunächst muss ich die Lizenz sehen, sonst zeige ich dem Kunden nicht mal eine Waffe. Ich muss doch wissen, ob es um eine Pistole geht oder ein Gewehr. Für die Lizenz zum Schießen wurden die Anforderungen vor kurzem verschärft, zumindest im Bezirk Ferozepur. Chanda Gaind, der zuständige Deputy Commissioner der Bezirksverwaltung, hat angeordnet, dass Anträge für einen Waffenschein nur noch dann angenommen werden, wenn der Antragsteller zuvor 10 Bäume pflanzt.
All the formalities for getting license, gun license are the same. But I have added one more formality.
Alle anderen Anforderungen für die Ausstellung einer Waffenlizenz bleiben unverändert. Ich habe nur eine weitere Bedingung gestellt. Damit der Antrag überhaupt bearbeitet wird, muss der Antragsteller ein Selfie machen, wie er 10 Bäume pflanzt. Und nach einem Monat nochmal. Dadurch wollen wir sehen, dass die Bäume auch gegossen und gepflegt werden und wachsen. Und erst dann prüfen wir den Antrag für einen Waffenschein.
Application file only.
Seit der Einführung der neuen Regelung seien mehr als 300 Anträge auf einen Waffenschein gestellt worden, sagt Chanda Gaind. Rein rechnerisch also 3000 neue Bäume. Doch längst nicht jeder Antrag werde auch bewilligt.
When they take the application form, they have to go for the dope test.
Wer einen Waffenschein haben will, muss zunächst einen Drogentest machen. Drogenabhängige bekommen auf keinen Fall einen Waffenschein. In diesem Punkt sind wir sehr streng. Und der Polizeibericht wird verlangt. Wer gegen Gesetze verstoßen hat, bekommt auch keinen. Nur gesetzestreue Bürger, die ein anständiges und friedliches Leben führen. Von 300 gestellten Anträgen wurden gerade mal 100 genehmigt. Gurjit Singh, ein Bauer aus der Nachbarschaft, bewässert seine Pflanzlinge. Sein Antrag auf einen Waffenschein ist bewilligt worden. Er hat die erforderlichen 10 Bäume gepflanzt und auch alle anderen Anforderungen erfüllt. Jetzt spart er auf ein Gewehr, das einen stolzen Preis von 100.000 Rupien hat, umgerechnet mehr als 1.200 Euro. Für Gurjit Singh etwa 2 Monatsgehälter. Ich habe 10 Bäume gepflanzt, weil das gut ist für die Umwelt. Sie verbessern die Luft und geben Schatten. Naja, und natürlich auch für den Waffenschein. Ich finde, das ist eine gute Idee. Die sollten viel mehr Bäume dafür verlangen. 15 mindestens. Die Punjabis seien geradezu verrückt nach Waffen, sagt Bezirkschef Chanda Gaind. Das könne man doch nutzen, um etwas für die Umwelt zu erreichen.
Punjabi love guns, then why not Punjabi should go crazy for trees also?
Punjabis lieben Waffen. Warum sollte man nicht auch ihre Liebe für Bäume wecken? Wenn jemand erstmal einen Baum gepflanzt hat, dann wird er bewusster mit der Umwelt umgehen. Es gibt eine weit verbreitete Waffenkultur in unserem Land. Punjabis sind verrückt nach Waffen, sollen sie doch auch verrückt nach Bäumen werden.
Let them be crazy for the trees also.
Ja. Tatsächlich steht der Bundesstaat Punjab im Norden Indiens an der Grenze zu Pakistan, wenn es um Waffen geht, an der Spitze in Indien. Nicht selten werden Waffen bei Hochzeiten eingesetzt, für Freudenschüsse über die Vermählung. In seinem Waffengeschäft führt Amabir Singh Dillon dem nächsten Kunden gerade eine Pumpgun vor.
This is a new 12-bore pump action gun.
Das hier ist etwas ganz Neues, eine Pumpgun mit 5 Patronen, die nacheinander abgefeuert werden können. Diese Waffe gibt es bei uns erst seit einem Jahr. Hier ist das Magazin und so wird damit geschossen. Die neue Regelung für Waffenscheine habe seinem Geschäft nicht geschadet, sagt Dillon. Im Gegenteil, die Leute hätten so das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Und weil ja sowieso alle Landbesitzer und Bauern seien, sei es für sie ganz einfach, die Forderung zu erfüllen.
No. Is very easy.
Nein, die Nachfrage nach Waffen ist nicht zurückgegangen. Das ist doch ganz leicht für die Leute. Das sind alles Bauern. Ein paar Bäume zu pflanzen ist für die doch kein Problem. Noch ist die Regelung auf den Bezirk Ferozepur beschränkt. Doch die Idee hat Aufsehen erregt, über die Grenzen Indiens hinaus. Vielleicht könne ja so auch woanders etwas für die Umwelt getan werden, meint Bezirkskommissioner Chandagain. Er will mit seiner Idee dafür sorgen, dass jedes Jahr bis zu 12.000 neue Bäume gepflanzt werden. Unser Bezirk Ferozepur ist auf gutem Weg, ein Wald zu werden. Und wenn man erst mal auf dem Weg ist, erreicht man auch irgendwann das Ziel.
Bäume pflanzen für den Waffenschein. Das außergewöhnliche Aufforstungsprojekt stellte uns Bernd Musch-Borowska vor. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.